Geliebte Jugend, ich grüße euch. Schön, wieder Jugend zu feiern. Ich habe mich gerade so gefreut über die Lieder, die heute so gut passen zum Thema. Ja, wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Und der Herr sorgt für uns. Wunderbar. Und das werden wir heute auch in den letzten beiden Kapiteln vom Buch Esther sehen. Und bevor wir anfangen, wir beten gemeinsam zum Herrn. Jesus, wie wunderbar ist es, dass du für uns sorgst. Herr, und nicht nur wir erfahren das heute, sondern dein Volk hat es seit jeher erlebt, dass du für sie sorgst. Herr, und du hast dich nicht geändert. Du sorgst heute genauso für dein Volk, für deine Kinder, wie du es vor Tausenden von Jahren getan hast. Herr, und wir preisen dich, dass du auch nicht aufhören wirst, für deine Kinder zu sorgen. Selbst wenn es da einen Tag gibt im Kalender, der unseren Untergang bedeuten würde, wie im Buch Esther, so wissen wir dennoch, du sorgst für uns. Und wir dürfen uns freuen, weil wir wissen, dass du auf dem Thron sitzt, weil du regierst, weil du souverän bist. Und wenn wir zu dir gehören, Herr, wer kann gegen uns sein? Selbst wenn sich die ganze Welt gegen uns erhebt und uns sogar das Leben nimmt, Herr, wir sind sicher in deiner Hand. Für Zeit und Ewigkeit. Und du gibst uns deinen Geist als Unterpfand. Herr, wir preisen dich. Und ich bete darum, dass du uns heute kostbarer wirst. Kostbarer als dieses Leben, kostbarer als unsere Wünsche hier auf der Erde. Mögen sich alle unsere Wünsche in deine Richtung bewegen. Dass wir heute sagen und erkennen und niemals vergessen, haben wir dich, brauchen wir nichts. Haben wir dich, wollen wir nichts. Jesus, bitte begegne du uns jetzt in deinem mächtigen Wort. Komme du und öffne du uns die Schriften und entfache unsere Herzen. Sprich du, o Herr, in Jesu Namen. Amen. Leute, wer kann es fassen? Heute schließen wir das Buch Esther ab. Seid ihr auch ein bisschen traurig? Also freut ihr euch alle, ja? Ach Leute, ihr sollt euch manchmal schämen, wirklich. Also ich bin schon ein bisschen traurig. Ich habe das Buch Esther so genossen. Und heute kommt es leider zum Abschluss. Aber ich habe gute Nachrichten. Wir werden das Buch Esther einfach nochmal machen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Ereignis, auf das das ganze Buch Esther zugefiebert hat, seit Kapitel 3. Der 13. Adar. Der Tag, den die Judenhasser sich in dem Kalender markiert haben und sich gedacht haben, an diesem Tag bekomme ich meine Rache. An diesem Tag vergreife ich mich an den Juden. An diesem Tag werde ich mich ihrer Besitztümer bedienen und ich werde reich werden. Und dieser Tag war auch in dem Kalender der Juden drin. Und die Juden, wie gingen sie mit diesem Tag um? Vielleicht hatten sie Unwohlsein. Vielleicht haben sie beim Abendessen darüber geredet. Und ein junger Sohn fragt seinen Vater, Papa, was machen wir dann, wenn die Leute uns umbringen wollen? Sollen wir fliehen? Wohin? Dieser Erlass ging durch das ganze Persische Reich. Wie haben wohl die Gespräche ausgesehen? Wie hat man wohl geschlafen, je näher dieser Tag kam? Und ihr alle kennt es. Wichtige Termine sind in eurem Terminkalender datiert. Und dieser Termin rückt immer näher und immer näher. Und je wichtiger dieser Termin ist, desto mehr Gedanken macht ihr euch. Und dann kommt die Nacht vor diesem Ereignis. Und ihr wisst, morgen heißt es heute. Und wie war wohl die Nacht vor dem 13. Adar? Vor dem Tag, nachdem die Judenhasser sich schon die Finger geleckt haben. Und die Nacht vor dem 13. Adar von Seiten der Juden, wo sie sich gedacht haben, was wird morgen wohl passieren? Heute werden wir zwei einfache Punkte betrachten. Wir werden viel lesen aber trotzdem haben wir nur zwei Punkte und die sind ganz einfach. Erstens, der Tag des Untergangs. Und zweitens, sage ich euch noch nicht. Wir lesen die Verse 1 bis 10. Von Kapitel 9. Schlagt eure Bibeln auf. 1. Kapitel 9, Verse 1 bis 10. Und hier heißt es: Und im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tag desselben, als das Wort des Königs und seine Anordnung zur Ausführung kommen sollten, an dem Tag, als die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen. Es wandte sich aber so, dass sie, die Juden, ihre Hasser überwältigten. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in allen Landschaften des Königs Ahasveros, um Hand an diejenigen zu legen, die ihr Unglück suchten. Und niemand konnte vor ihnen bestehen, denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Und alle Fürsten der Landschaften und die Satrapen und die Statthalter und diejenigen, die die Geschäfte des Königs besorgten, unterstützten die Juden, denn die Furcht vor Mordechai war auf sie gefallen. Denn Mordechai war groß im Haus des Königs und sein Ruf ging durch alle Landschaften. Denn der Mann Mordechai wurde immer größer. Und die Juden richteten unter allen ihren Feinden eine Niederlage an, indem sie sie erstachen, ermordeten und umbrachten. Und sie taten an ihren Hassern nach ihrem Wohlgefallen. Und in der Burg Susan töteten die Juden und brachten um 500 Mann. Und sie töteten Paschandata und Dalfon und Aspata und Porata und Adalia und Aridata und Parmashta. Jetzt könnt ihr die weiteren Namen auch gerne mitlesen. Arisai und Adrai und Veisata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Widersachers der Juden. Aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Der Text beginnt mit einem großen Zeitsprung. Die letzten drei Kapitel, die wir betrachtet haben, 6, 7 und 8, haben einen einzigen Tag behandelt. Und plötzlich machen wir einen Zeitsprung von 9 Monaten zum 13. Adar. Leute, übrigens, für die, die heute zum ersten Mal da sind und ihr lest so einen Text, willkommen in der Hoffnungskirche Jugend. Aber wir glauben daran, das Wort Gottes ist von Gott inspiriert, und zwar jeder einzelne Buchstabe. Und wir sind gespannt, was Gott uns heute durch so einen Text sagt, der es auch ganz schön in sich hat. Also wir haben einen Zeitsprung hier gemacht von 9 Monaten nach vorne. Und was ist hier in der Zeit passiert? Wir müssen kurz reflektieren, was vorher passiert ist, damit wir verstehen können, was in diesen 9 Monaten vor sich gegangen ist. Vorher wollte Haman alle Juden umbringen. Er ließ den Erlass durch das gesamte Persische Reich über 3 Kontinente erschallen und den 13. Adar festlegen, um die Juden umzubringen. Und es wandte sich so, dass Haman dafür mit seinem Leben bezahlte. Eigentlich wollte er Mordechai umbringen und hat dafür extra einen Baum errichtet in seinem Garten, um Mordechai daran aufzuspießen bzw. aufzuhängen. Aber er endete selbst an diesem Stamm. 9 Monate sind vergangen. Und wie wir gelesen haben, durch das ganze Persische Reich ging diese Geschichte. Das, was mit Haman und Mordechai passiert ist. 9 Monate lang haben die Leute darüber geredet und sie wussten exakt, was da vor sich gegangen ist. 9 Monate warnte Gott alle Feinde Israels. 9 Monate gab der Herr Gnadenzeit, um für alle, die sich an den Juden vergreifen wollten, noch einmal dieser Sache zu überdenken. Und Gott hat jetzt hier alle 9 Monate lang gewarnt durch das, was er getan hat, was er gezeigt hat. Er hat dem ganzen Persischen Reich gezeigt, Leute, das passiert, wenn ihr euch an meinem Volk vergreift. Denn wer mein Volk verflucht, den verfluche ich. Und wer mein Volk segnet, den segne ich. Und das wussten sie. 9 Monate hatten sie Zeit, um den Anschlag gegen die Juden zu überdenken. Eigentlich wäre doch die richtige Reaktion hier gewesen, ey Leute, vielleicht überlegen wir uns das nochmal. Wollen wir auch so enden wie Haman? Aber trotzdem wussten es einige besser. Und sie hielten fest an ihrem Anschlag. Es gab zahlreiche Menschen, wie wir in unserem Text sehen werden, die sich am jüdischen Volk vergreifen wollten. Trotz der großen Warnung. Der Text bezeichnet diese Menschen als Feinde der Juden und als Judenhasser. Wer genau das ist, wird nicht erwähnt. Wir wissen, dass in diesem Reich 127 Länder vertreten waren, viele Abstammungen, viele Kulturen. Aber wir können davon ausgehen, wenn es einen Agagiter gab, dann gab es noch mehrere. Haman war der Agagiter vom amalekitischen Volk. Und ihr erinnert euch an die Situation zwischen Saul und dem Volk der Amalekiter. Und das hat den Haman so sauer gemacht, dass Mordechai zu dem jüdischen Volk gehört, dass er das ganze jüdische Volk ausradieren wollte aufgrund dessen, was damals passierte. Und mit Sicherheit haben sich nicht nur Haman und seine Familie gedacht, an diesen Juden vergreifen wir uns, sondern auch noch andere Agagiter bzw. Amalekiter. Wir finden außerdem noch weitere Gründe, nämlich in Esther 3, der Vers 8. Und da spricht Haman zum König, ihr erinnert euch daran, und da bezeichnet er das Volk, er beschreibt das Volk Israel wie folgt. Da ist ein Volk, zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Landschaften seines Königreichs. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und die Anordnung des Königs tun sie nicht. Also wenn es Feinde gab, die die Juden umbringen wollten, dann hätten sie von dem Volk der Agagiter kommen können. Oder es waren einfach Menschen, die es gestört hat, dass dieses Volk so anders ist. Wir sehen in den heutigen 2 Kapiteln das, was mit Haman und Mordechai geschah, nur im großen Maßstab. Wir lesen im Vers 1, die Feinde hatten gehofft, die Juden zu überwältigen, aber die Juden überwältigten ihre Feinde. Und hier ist ein wichtiger Satz, nämlich, es wandte sich aber so. Und das hört sich doch an wie das Buch Esther, oder? Das Buch Esther ist das Buch mit dramatischen und plötzlichen Wendungen, die teilweise auch ironisch sind. Ihr erinnert euch daran, wie Haman plötzlich Mordechai ehren sollte. Und wie Esther als Waisenkind zur Königin wurde. Und wie Haman den Stamm für Mordechai errichten ließ und selbst daran endete. Und was sehen wir in diesen ganzen Wendungen, die wir im Buch Esther sehen? Obwohl der Name Gottes nicht erwähnt wird, ist Gott da und lenkt und führt alle Dinge. Man kann sagen, seine unsichtbare Hand wird sichtbar. Vers 2, wir lesen davon, wie die Furcht vor den Juden auf alle Völker fiel. Gottes Eingriff ist dafür verantwortlich. Und alle Völker sehen hier, dass dieses Volk unter einem besonderen Schutz steht. Auch wenn Gott nicht erwähnt wird, ist es offensichtlich. Und das sehen wir im vorangegangenen Kapitel, nämlich viele von den anderen Völkern wurden Juden. Sie haben gesehen, was mit Mordechai und Haman passierte und sie sagten, zu diesem Gott möchte ich gehören. Und sie wurden Juden. Und deswegen unterstützten auch viele aus dem Palast die Juden. Das lesen wir in Vers 3. Weil die Furcht auf alle fiel. Die Furcht vor den Juden und die Furcht vor Mordechai. weil sie sahen, welchem Gott sie angehörten. Und was ist das für ein Gott? Ein Gott, der sein Wort hält. Ein Gott, der treu ist seinem Volk, auch wenn sein Volk untreu ist. Ihr wisst, schon zahlreiche Male genannt, sein Volk ist hier ungehorsam im Buch Esther. Sie hätten schon lange zurückgehen müssen nach Jerusalem, um Jerusalem wieder aufzubauen. Aber einige, viele blieben hier. Und während das Volk hier untreu ist, beschützt Gott sein Volk. Wow. Wir schauen uns einmal den Beschluss Hamans an, der zu dieser ganzen Sache führte. Kapitel 3, Vers 13, hier heißt es: Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Landschaften des Königs gesandt, um alle Juden zu vertilgen, zu ermorden und umzubringen, vom Knaben bis zum Greis, kleine Kinder und Frauen an einem Tag am 13. des 12. Monats Adar. Wir lesen den Beschluss Mordechais aus Kapitel 8, Vers 11 und hier heißt es, worin der König den Juden, die in jeder einzelnen Stadt waren, gestattete, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen, zu vertilgen, zu töten und umzubringen, alle Heeresmacht von Volk und Landschaft, die sie, ihre Kleinkinder und ihre Frauen bedrängen würden, und ihre Habe zu plündern. Wichtig für unseren Text heute ist, dass wir das nicht als Akt der Rache sehen, was die Juden hier machen. Denn hier in dem Beschluss geht ganz klar hervor, die Juden haben das Recht bekommen, für ihr Leben einzustehen. Das heißt, sich zu verteidigen, wenn ihnen jemand nach dem Leben trachtet. Ausschließlich diejenigen, die sie bedrängen, durften umgebracht werden. Und alle, die in diesem Kapitel umkommen, gehören zu der Gruppe von Leuten, die die Juden umbringen wollten. Und wir finden hier den gleichen Wortlaut: vertilgen, ermorden, umbringen und die Habe zu plündern. Und so töteten die Juden ihre Feinde und darunter auch die Söhne Hamans. Und ich habe gerade schon gesagt, alle Leute, die hier umgebracht werden, wir können voraussetzen, dass sich diese Leute an den Juden vergreifen wollten. Das heißt, die Söhne Hamans wurden hier umgebracht. Das heißt, auch sie wollten sich an den Juden vergreifen. Und das ist ein bisschen verständlich, oder? Ihr Vater wurde dermaßen gedemütigt, öffentlich zur Schau gestellt, an einem knapp 23 Meter hohen Pfahl aufgehängt, so dass es alle sehen. Sie wurden sehr gedemütigt. Sie wollten sich rächen. Und sie nahmen die Warnung Gottes nicht ernst. Was interessant ist, die Frau von Haman wird hier gar nicht erwähnt. Seresch, wo ist sie? Ich erinnere euch an Kapitel 6, wo Seresch, Kapitel 6, wo Seresch es war, die sagte: Wenn Mordechai, vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Geschlecht der Juden ist, so wirst du nichts gegen ihn vermögen, sondern du wirst ganz und gar vor ihm fallen. Warum sagt sie so etwas zu ihrem Mann? Weil sie Gottes übernatürliches Wirken sah. Und, vorsichtige Vermutung, vielleicht gehörte sie auch zu der Gruppe, die sich den Juden anschloss. Wir lesen, wie die Juden triumphierten. Wir lesen, wie die Überwältiger zu den Überwältigten wurden. Wir lesen davon, wie die Juden einfach siegen. Und dann plötzlich, Vers 10, aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Also den ersten Teil des Beschlusses, den befolgten sie, aber den zweiten Teil befolgten sie nicht, obwohl sie es durften. Warum? Und hier ist ein ganz klarer Rückbezug auf die ganze Geschichte mit Saul und den Amalekitern, in die wir kurz einsteigen wollen. Wer das aufschlagen mag, kann das gerne machen. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 14. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 14. Ich gebe euch kurz den Kontext. Saul hatte den Auftrag von Gott durch Samuel bekommen, die ganzen Amalekiter auszulöschen. und ihren Besitz. Das heißt, nichts übrig zu lassen von ihnen. Und Saul war ungehorsam. Und dann lesen wir Vers 14, Samuel kommt jetzt zu Saul und sagt, Samuel sprach, was ist denn das für ein Blöcken von Kleinvieh in meinen Ohren und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Und Saul sprach, sie haben sie von den Amalekitern gebracht, weil das Volk das Beste vom Klein- und vom Rindvieh verschont hat, um dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Aber das Übrige haben wir verbannt. Da sprach Samuel zu Saul, halt, dass ich dir kundtue, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und die Kurzfassung ist, dein Königtum wurde von dir genommen. Saul hatte den Befehl, alles auszulöschen, und er tat es nicht. Sich nicht an der Beute zu vergreifen. Und was machen die Juden hier? Die Juden vergreifen sich nicht an der Beute ihrer Feinde. Eine klare Parallele zu dieser Geschichte. Die Juden taten das ohne Befehl, was Saul nicht mit Befehl ausführen konnte. Die Israeliten, was wir hier sehen, dass sie sich zurückhielten und sich nicht am Besitz vergriffen. Die Israeliten, und das zeigt uns, die Israeliten beherrschten nicht nur ihre Feinde, sondern die Israeliten beherrschen auch sich selbst. Und zwar alle. Kein einziger Jude hat sich hier an dem Besitz ihrer Feinde vergriffen. Die große Frage ist, warum? Man kann hier nicht von Gehorsam reden, weil sie keinen klaren Befehl von Gott bekommen haben. Und die Juden kannten den Erlass, sie wussten, sie durften es. Aber sie machten es nicht. Und zwar alle. Leute, und ihr müsst euch diese Spannung vorstellen. Sie wussten ganz genau, dass wenn diese Person, die mich jetzt umbringen will, mich tatsächlich umbringt, dann wird sie alles, was ich habe, mir abnehmen und meiner Familie. Und obwohl sie das wussten, haben sie das nicht getan. Sie haben sich vorgenommen, wir machen das nicht. Und bevor wir näher auf diesen Punkt eingehen und die große Warum-Frage beantworten, gehen wir weiter im Text, denn dieser Punkt wird uns noch zwei weitere Male begegnen. Wir lesen von Vers 11 bis 16. An jenem Tag kam die Zahl der in der Burg Susan Getöteten vor den König. Und der König sprach zur Königin Esther, in der Burg Susan haben die Juden 500 Mann und die 10 Söhne Hamans getötet und umgebracht. Was mögen sie in den übrigen Landschaften des Königs getan haben? Doch was ist deine Bitte? Und sie soll dir gewährt werden. Und was ist noch dein Begehr? Und es soll geschehen. Und Esther sprach, wenn es der König für gut hält, so werden auch morgen den Juden, die in Susan sind, gestattet, nach der heutigen Anweisung zu tun. Und die 10 Söhne Hamans hänge man an den Baum. Da befahl der König, dass es so geschehen sollte. Und die Anordnung wurde in Susan erlassen, und man hängte die 10 Söhne Hamans auf, und die Juden, die in Susan waren, versammelten sich auch am 14. Tag des Monats Adar und töteten in Susan 300 Mann. Und jetzt wieder, aber an ihre Beute legten sie ihre Hand nicht. Und die übrigen Juden, die in den Landschaften des Königs waren, versammelten sich und standen für ihr Leben ein und erhielten Ruhe vor ihren Feinden. Und sie töteten unter ihren Hassern 75.000. Und jetzt wieder, aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Vers 11 beginnt mit einer bekannten Szene, nämlich einem Gespräch zwischen Xerxes, Ahasveros und Esther. Und übrigens, das ist das letzte Gespräch zwischen Xerxes und Esther im Buch Esther. In 4 von 5 Gesprächen in diesem Buch ist es Xerxes, der das Gespräch beginnt. Und so auch hier. Xerxes fängt zum 4. Mal an mit der berühmten Frage, Esther, was ist deine Bitte? Xerxes kann diese Frage bei Esther ohne Bedenken stellen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass Esther mit dieser Frage äußerst weise umgegangen ist. Aber bei dieser Bitte ist etwas anders als bei den vorherigen. Ihr wisst was, nämlich Xerxes sagt gar nicht, Esther, bis zur Hälfte des Königreichs und es soll dir geschehen. Und ich habe mich gefragt, warum macht der Xerxes das nicht? Ich denke, weil er die Esther schon ganz schön gut kennt. Er weiß, Esther ist nicht aus auf mehr Macht, auf mehr Einfluss, auf den Status der mächtigsten Königin der Welt. Nein, Esther liegt ihr Volk am Herzen. Und hier erinnern wir uns doch gerne, wie alles anfing. Wie Esther als Waisenkind von Mordechai adoptiert wurde. Wie Esther als Waisenkind zur Königin wurde. Sie wollte passiv bleiben. Und jetzt sehen wir hier eine Königin, die zahlreiche Male für ihr Volk einsteht. Wir lesen davon, dass die Zahl vor den König kam. Und dann sucht Xerxes das Gespräch mit Esther. Das hört sich so an, also wir haben hier keine Indizien dafür, dass Esther irgendwie Xerxes aufgesucht hat. Es wirkt schon fast so, als ob Esther bei ihm war. Und das ist anders als die Situationen, die wir vorher haben in den Gesprächen, wo Esther jedes Mal ihn aufsucht. Also es wirkt so, als ob Esther in ihrem Ansehen vor dem König gewachsen ist und anscheinend öfter bei ihm sein durfte als in den vergangenen Gesprächen. Es wirkt schon fast so, als ob Xerxes sich Rat holt von Esther. Xerxes kommt mit einem bekannten Wortlaut. Was ist deine Bitte? Was ist deine Bitte, Esther? Und wie antwortet Esther darauf, wenn es der König für gut hält? Wieder wollen wir fragen, was hätte Esther denn jetzt hier an dieser Stelle sagen können? Du fragst mich, Xerxes? Du sagst mir, wie viele Juden umgekommen sind? Du bist doch dafür verantwortlich. Du hast doch diesem Haman deinen Ring gegeben. Das ist deine Schuld. Schau mich nicht so an, Xerxes. Nein, wir kennen Esther. Wir wissen, sie würde so nicht reagieren. Sie kommt mit völliger Ehrerbietung vor den König und sagt wieder ihren, ja, man kann schon sagen, Lieblingssatz: Wenn es der König für gut hält, dann Punkt, Punkt, Punkt. Aber ihre Bitte ist wirklich seltsam. Als ob das Massaker an einem Tag noch nicht genug wäre. Sie wollte einen zweiten Tag und darüber hinaus, dass man die Söhne Hamans aufhängt. Der Text gibt uns keinen Grund, warum sie das bittet. Aber wir können Vermutungen anstellen. Die Tatsache, dass am nächsten Tag ebenfalls Leute umgebracht wurden, zeigt uns, dass es weitere Feinde gab, die sich an den Juden vergreifen wollten. Denn die Juden durften nur für ihr Leben einstehen. Sie durften nicht gegen ihre Feinde aktiv vorgehen, wenn sie ihnen nichts Böses tun wollten. Sie durften sich nur verteidigen. Die Tatsache, dass da Leute umgebracht wurden, zeigt, dass die Juden weitere Angriffe erfuhren. Vielleicht gab es Leute, die einen geheimen Anschlag planten. Vielleicht gab es Leute, die sogar am 13. Adar den Juden geholfen hatten, um sich ihr Vertrauen zu erarbeiten und dann am 14. zuzuschlagen und sich an ihrem Besitz zu ergreifen. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht hat Esther von einem heimlichen Anschlag mitbekommen. Wir wissen es nicht. Und warum die Söhne Hamans? Ich denke, weil Esther ihre Feinde und die Feinde der Juden nochmals warnen wollte. Esther sah, dass 9 Monate lang die Warnung Gottes teilweise auf taube Ohren stieß. Und nachdem dieses Massaker beendet wurde und die Juden triumphierten, sagte die Esther, häng sie auf, damit Leute, die morgen vorhaben, uns umzubringen, dass sie es doch bitte nicht tun, um ihretwillen. Aber erneut wussten die Feinde es besser und ignorierten auch diese Warnung. Der 14. Adar kam und somit auch ihr Untergang. Und dann erneut dieser Vers in Vers 15. Aber sie legten ihre Hand nicht an die Beute. Wir bekommen hier die Todeszahl der Feinde, aber wir bekommen keine Todeszahl der Juden. Die Juden triumphierten. Warum? weil sie so toll waren, weil sie so einzigartig waren, weil sie so weise waren, weil sie so gehorsam waren. Nein, weil Gott sich zu diesem Volk bekannt hat. Und das ist der einzige Grund. Der berühmte Satz kommt hier gut zum Ausdruck: Wer auf der Seite Gottes ist, der ist immer in Überzahl. Es fehlt hier nur der Satz, den wir so oft im Alten Testament lesen: Und Gott gab die Feinde in ihre Hand. Aber der Name Gottes ist hier nicht erwähnt. Und auch wenn er nicht erwähnt wird, ist es dennoch offensichtlich, was hier passiert, dass Gott genau das tat. Niemand konnte vor ihnen bestehen, Vers 2. Leute, wie ist das heute? Wir lesen hier oft das Alte Testament und denken uns, ja, okay, das war damals. Und ich habe zwei interessante Perspektiven für euch. Deutschland hat sich vergriffen an den Juden im Zweiten Weltkrieg. Und was passierte mit Deutschland? Es lag an Trümmern danach. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, ja, Gottes Handeln war und dass er Deutschland gedemütigt hat. Eine andere sehr interessante Geschichte, der Sechstagekrieg im Jahr 1976. Fünf arabische Nationen haben sich gegen Israel versammelt. Und bevor der Krieg überhaupt bekannt wurde, hatte Israel bereits gewonnen. Dazu gibt es atemberaubende Geschichten. Israel hat es geschafft, unterschiedliche Stützpunkte der Feinde, die unterschiedliche Distanzen hatten, zum gleichen Zeitpunkt zu zerstören. Unglaublich, was da passiert ist. Fünf Nationen, die so viel mächtiger sind als dieses kleine Israel. Und Gott schenkt den Sieg. Und dann lesen wir erneut Vers 16. An die Beute legten sie ihre Hand nicht. Warum? Warum legt unser Text hier so viel Fokus auf diesen Satz und wiederholt ihn fast in exakter Wortfolge dreimal? Der Erlass gab ihnen das Recht. Und auch das Alte Testament gab ihnen Recht. Sie konnten sich Auge um Auge, Zahn um Zahn an ihren Feinden oder an ihren Nächsten vergreifen. Um diese Frage zu beantworten, nehmen wir einmal kurz Folgendes an. Wir drehen einmal den Spieß um. Stellt euch vor, Gott rettet hier sein Volk und danach gehen die Juden hin und nehmen sich alles von ihren Feinden. Jedes bisschen. Jeder Stuhl, jeder Tisch, jeder Strohhalm, jedes Auto. In Alltagssprache gesprochen, was würde das für ein Bild in euch bewirken? Gott rettet sein Volk und dann sind sie gierig und nehmen sich alles von ihren Feinden. Das würde doch den Anschein erwecken, dass dieses Volk eigentlich sagt, wir brauchen noch mehr. Wir wollen noch mehr. Und das Interessante ist, kein Jude hat so reagiert. Alle Juden haben darauf verzichtet. Warum? Weil etwas in ihrem Besitz war, was sie wunschlos glücklich machte. Und das war der Herr Gott selbst, Jahwe. Sie wussten, hab ich ihn, brauche ich nichts. Hab ich ihn, will ich nichts. Was bringt mir der Reichtum? Ich schaue mir Haman an und der war ultrareich. Und innerhalb von einem Tag von Haman war glücklich, ein Tag vergeht, Haman ist tot und wird hingerichtet. Was brauche ich Besitz und Reichtum, wenn ich den Gott habe, der über allem steht? Und Gott ist doch der Höchste und ihm gehört alles. Und er gibt und nimmt, wie er will. Und niemand kann ihm sagen, was er zu tun hat. Und niemand kann ihm in den Plan pfuschen. Haman dachte das, aber er hat sich massiv getäuscht. Aber was bedeutet es, Gott zu besitzen? Was bedeutet es zu sagen, ich besitze Gott? Ich erinnere mich an eine Predigt von Parzani, der so treffend gesagt hat, was ist denn das für eine Frechheit, zu behaupten, man könnte Gott als einen Besitz einfach in die Tasche stecken? Was bedeutet es, Gott zu besitzen? Wisst ihr, bevor Gott die 10 Gebote gegeben hat, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Bevor Gott uns sagt, was wir zu tun haben, schenkt er immer zuerst Gnade und sagt, ich bin euer, ich gebe mich euch hin. Und was gibt es für ein besseres Beispiel als Jesus am Kreuz? Leute, wir haben den größten Schatz. Wenn wir Folgendes angeboten bekämen, wie würdest du reagieren? Dir wird eine mega Villa angeboten. Das tollste Auto. Nicht nur eins, viele. Nicht nur viele, alle, die du je wolltest. Deine größten materiellen Wünsche. Alles wird dir angeboten. Was würdest du sagen? Würdest du antworten? Nein, danke. Ich brauche nichts. Denn ich habe schon alles. Leute, und dieses Beispiel von vorhin, was wäre, wenn die Juden hingegangen wären und sich alles genommen hätten, was ihnen in die Finger gekommen wäre? Das wirkt doch gierig. Das wirkt undankbar. Gott schenkt ihnen das Leben und dann wollen sie aber noch mehr haben. Aber sind wir nicht oft genauso? Denken wir uns nicht, ja Gott, ich bin Christ, aber ey, wenn ich erst das und das habe, ey, boah, dann. Wenn ich meinen Abschluss habe, dann. Diesen Gedanken habe ich schon seit 100 Jahren. Wenn ich erst verheiratet bin, dann kann Jesus wiederkommen. Wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Leute, was ist mit dem Jetzt? Was ist mit dem Jetzt? Ich möchte dich daran erinnern, lieber Bruder, liebe Schwester. Hast du Christus, hast du alles. Amen. Haben wir Christus, haben wir alles. Und das müssen wir uns jeden Tag neu predigen, neu zu unserer Seele reden, weil wir das so leicht vergessen. Der Herr ist unser Gott. Der Gott ist unser Gott, der einen Trauertag und den Tag des Untergangs zum Freudentag und zum Festtag machen kann. Und somit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich der Tag des Festes. Verse 16 bis zum Ende des Kapitels werden wir jetzt lesen. Ab Vers 16. Und die übrigen Juden, die in den Landschaften des Königs waren, versammelten sich und standen für ihr Leben ein und erhielten Ruhe vor ihren Feinden. Und sie töteten unter ihren Hassern 75.000, aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Das geschah am 13. Tag des Monats Adar. Und am 14. des Monats ruhten sie und sie machten ihn zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Aber die Juden, die in Susan waren, hatten sich am 13. Tag des Monats und am 14. des Monats versammelt und sie ruhten am 15. des Monats und machten ihn zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Darum feiern die Juden des offenen Landes, die in den offenen Städten wohnen, den 14. Tag des Monats Adar als einen Tag der Freude und des Gastmahls und als einen Festtag, wo man einander Geschenke sendet. Und Mordechai schrieb diese Begebenheiten auf und er sandte Briefe an alle Juden in allen Landschaften des Königs Ahasveros, die Nahen und die Fernen, um ihnen festzusetzen, dass sie den 14. Tag des Monats Adar und den 15. Tag desselben Jahr für Jahr feiern sollten, als die Tage, an denen die Juden Ruhe erlangt hatten vor ihren Feinden. Und als den Monat, wo sich ihnen Kummer in Freude und Trauer in einen Festtag verwandelte. Dass sie diese feiern sollten als Tage des Gastmahls und der Freude, wo man einander Geschenke sendet und den Armen Geschenke gibt. Und die Juden nahmen als Brauch an, was sie zu tun angefangen und was Mordechai ihnen geschrieben hatte. Denn Haman, der Sohn Hamedatas, der Agagiter, der Widersacher aller Juden, hatte gegen die Juden den Plan ersonnen, sie umzubringen. und hatte das Pur, das ist das Los, geworfen, um sie zu vertilgen und sie umzubringen. Und als es vor den König kam, befahl er durch einen Brief, dass sein böser Plan, den er gegen die Juden ersonnen hatte, auf seinen Kopf zurückkehrte. Und man hängte ihn und seine Söhne an den Baum. Darum nannte man diese Tage Purim, nach dem Namen des Pur. Deshalb, wegen aller Worte dieses Briefes, sowohl dessen, was sie selbst davon gesehen hatten, als auch, was zu ihnen gelangt war, setzten die Juden fest und nahmen auf sich und auf ihre Nachkommen und auf alle, die sich ihnen anschlossen, als eine ewige Satzung, diese beiden Tage zu feiern, nach dem, was darüber geschrieben worden war und nach ihrer bestimmten Zeit Jahr für Jahr. Und dass diese Tage im Andenken bleiben und gefeiert werden sollten in jedem einzelnen Geschlecht, in jeder einzelnen Familie, in jeder einzelnen Landschaft und in jeder einzelnen Stadt. Und dass diese Purim-Tage unter den Juden nicht untergehen und ihr Andenken nicht aufhören sollte bei ihren Nachkommen. Und die Königin Esther, die Tochter Abichails und Mordechai, der Jude, schrieben mit allem Nachdruck, um diesen zweiten Brief über die Purim festzusetzen. Und er sandte Briefe an alle Juden in die 127 Landschaften des Königreichs des Ahasveros, Worte des Friedens und der Wahrheit, um diese Purim-Tage in ihren bestimmten Zeiten festzusetzen, so wie Mordechai, der Jude, und die Königin Esther es ihnen festgesetzt hatten. Und wie sie es für sich selbst und ihre Nachkommen festgesetzt hatten, nämlich die Angelegenheit der Fasten und ihrer Wehklage. Und der Befehl Esthers setzte diese Purim-Angelegenheit fest. Und er wurde in ein Buch geschrieben, und der König Ahasveros legte dem Land und den Inseln des Meeres eine Abgabe auf. Und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben im Buch der Chroniken der Meder und der Könige der Meder und Perser, denn Mordechai, der Jude, war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Und er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Frieden seines ganzen Geschlechts. Ist doch schön, heute mal ein bisschen Bibel zu lesen in der Jugend, oder? Hört sich dieser Abschnitt nicht an wie das Buch Esther? Das passt doch wirklich wie die Faust aufs Auge. Es ist das Buch der göttlichen Wendungen, der dramatischen Wendungen. Ein jüdisches Waisenkind wird zur Königin. Der böse Haman endet an dem Baum, den er für Mordechai gemacht hatte. Mordechai, der umgebracht werden sollte, wird zum Zweiten erhoben. Über Hamans, also hat Hamans Platz bekommen. Und der Tag des Untergangs für die Juden wurde zum Tag der Freude für die Juden, zum Tag des Festes. Kein Kapitel hat so viele Freudenausdrücke wie dieses. Und der Name des Festes ist Purim. Pur ist bereits bekannt aus Kapitel 3. Pur war eine okkulte Entscheidungsfindung von Seiten Hamans und seiner Familie, um diesen 13. Adar festzusetzen. Und hier sehen wir erneut eine dramatische Wendung. Das Pur wurde geworfen, um Israel dem Erdboden gleichzumachen. Und Israel triumphiert. Und wie nennen sie dieses Fest? Purim. Und ich stelle mir so vor, wie die Juden, vielleicht Esther und Mordechai, darüber gesprochen hatten. Du, wie sollen wir denn dieses Fest nennen? Also Haman hatte das Pur geworfen. Komm, wir nennen es Purim. Das bedeutet übersetzt, in your face, Haman. Als Haman das gehört hat, dass sie dieses Fest so genannt haben, hat er sich wahrscheinlich an dem Pfahl nochmal umgedreht. Und seine Söhne auch. Leute, was zeigt uns das? So eine wundervolle Wahrheit. Sprüche 16, 33. Im Gewandbausch wird das losgeworfen, aber der Herr entscheidet über seinen Ausgang. Wow. Wow. Das Fest, wo man sich Geschenke sendet. Man gibt. Leute, und jetzt schlagt man die Parallele zum ersten Teil. Sie legten ihre Hand nicht an die Güter ihrer Feinde und sie gaben sogar von ihrem Besitz. Sie bedienten sich nicht nur am Besitz anderer, sie gaben von ihrem Besitz. Denn sie hatten etwas viel Kostbareres als Rache und als Besitz. Sie hatten ihren Gott. Und was sehen wir hier so wunderbar? Gott ist vollkommen genug. Meine Überzeugung ist, dass dieses Volk eine innere Reformation erlebt hat. Sie haben gesehen, wie ihr Gott sich um sie kümmert in ihrem Ungehorsam. So dass dieses Volk einfach nur gesagt hat, oh Gott, dich lieben wir. Und obwohl sie keinen Befehl bekommen haben, sich nicht an der Beute zu vergreifen, haben sie gesagt, oh Herr, wir wollen dir gefallen. Wir lieben dich. Gott hat sie gerettet und er hat sie beschenkt. Und deswegen beschenken sie sich gegenseitig. Gott hat sie erlöst von dem Drang des Nehmens und er hat sie befreit zum Geben. Leute, dieses Fest, Purim, wird bis heute gefeiert. Und ich wollte euch eigentlich ein Video zeigen, wie die Juden das feiern, aber die feiern einfach richtig komisch und das wollte ich hier nicht zeigen. Aber eine Sache, die fand ich wirklich ganz witzig. Am Festtag gibt es ein Gebäck und dieses Gebäck heißt Hamans Ohren. Also wir sehen mit dem Namen des Purims und Hamans Ohren, also die Juden haben eine Schwäche für komische Namen, oder? Wirklich wahr. Und das Buch endet mit der Erhöhung Mordechais. Leute, und wir haben so wenig Zeit jetzt noch, wir können auf kaum Dinge eingehen jetzt im zweiten Teil. Aber das, was wir noch machen wollen, ist, wir wollen einen Rückblick machen auf das Buch Esther. Und ich baller jetzt einfach ein paar Sachen raus, die uns so gut vor Augen gemalt wurden durch das Buch Esther. Hört einfach zu und schreibt gelegen, wenn ihr wollt, mit. Gott, was sehen wir im Buch Esther? Gott lenkt, wie er will. Er regiert. Er erhöht und er erniedrigt, wen er will. Und was haben wir gesehen? Das Volk hat sich unter seine Hand gedemütigt und er hat es erhoben. So wollen doch auch wir uns unter seine Hand demütigen, jeden Tag neu. Und uns nicht selbst erhöhen, wie Haman es getan hat. Und wir sehen die Wahrheit, die uns vielleicht teilweise erschüttert, dass die Probleme letztendlich von Gott kommen. Und in seiner unglaublichen Liebe benutzt er das, um uns zu formen, um uns zu verändern. Unglaublich. Was lehrt uns das Buch Esther noch? Es lehrt uns Mut. All das wäre nicht passiert, wenn Mordechai einfach seine Knie gebeugt hätte vor diesem Haman. Und deswegen möchte ich auch euch aufrufen, mutig zu sein. Und euch zu eurem Gott zu bekennen. Auch wenn es heiß wird, auch wenn es brenzlig wird. Aber was sehen wir hier? Gott sorgt für sein Volk. Und in diesem Vertrauen leben wir. Sprüche 16,33 hat uns so gut vor Augen gemalt. Auch wenn Leute das loswerfen und einen Tag festlegen, an dem sie uns umbringen wollen. Gott weiß, was bei diesem Los rauskommt. Und ich habe mir so gedacht, Haman wirft das los und er denkt sich, das ist der Tag meiner Rache. Und Gott schaut vom Himmel herunter und denkt sich, Haman, du hast ja keine Ahnung. Gott lenkt und führt alles. Was sehen wir noch? Gott kann aus dem Tag des Untergangs den Tag des größten Fests machen. Gott kann aus Leid Freude machen, aus Tragödien Triumph. Und warum? Einfach nur, weil er es kann, weil er regiert und weil er auf dem Thron sitzt. Und seinen Plan setzt er um. Selbst wenn wir meinen, es wäre nicht so. Selbst wenn wir meinen, Gott ist nicht da, so wie der Name Gottes hier im Buch Esther nicht vorkommt. Gott ist da und er führt seinen Plan aus. Er regiert souverän. Wisst ihr, das Buch Esther beginnt, der Vorhang geht auf und Xerxes sitzt auf seinem Thron und macht diese fette Party. Und was sehen wir im Buch Esther? Nicht Xerxes sitzt auf dem Thron. Der Herr Jahwe, unser Gott, sitzt auf dem Thron. Und ich möchte enden mit einer kleinen Geschichte, die ich wahrscheinlich schon jedem Einzelnen von euch erzählt habe, aber ich möchte es trotzdem tun. Was machen diese Wahrheiten mit uns? Was macht diese Wahrheit mit uns, wenn wir hören, Gott lenkt und führt alles? Er sitzt auf dem Thron, sein Plan geschieht, nicht der Plan von Menschen. Was macht das mit uns? Ist es einfach nur eine theoretische Wahrheit, die wir wissen und dann kommt die Prüfung und dann macht der Partner Schluss und dann passiert das und dann ist da der Unfall und dann ist da die Krankheit und wir denken, wo bist du? Das kann doch nicht sein. Und dann sorgen wir uns. Leute, wenn das wirklich stimmt, dann dürfen wir uns um nichts sorgen. Nichts. Und um das zu illustrieren, erzähle ich eine Geschichte von einem Pastor, den ich sehr schätze. Seine Frau hatte einen sehr, sehr schweren Unfall. Und es war nicht klar, ob sie überlebt. Und er kommt ins Krankenhaus. Seine Tochter, unglaublich, am Heulen, kann nicht mehr. Sein Sohn, fix und fertig. Und er geht zu seiner Tochter, nimmt sie am Kopf und sagt ihr die folgenden Worte. Wenn du wirklich an das glaubst, was du behauptest zu glauben, dann fang an, auch so zu handeln. Bam. Das macht diese Wahrheit mit uns. Dass wir Zuversicht haben und Vertrauen, selbst im größten Leid. Und was hat er zu seinem Sohn gesagt? 3 Worte. Und dieser Sohn hat im Nachhinein, Jahrzehnte danach, erzählt, wie das die stärkste Predigt war, die er je gehört hat, bestehend aus 3 Sätzen. Der Pastor ging zu seinem Sohn, hat die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Gott ist souverän. Bam. Unglaublich. Leute, und das wünsche ich mir, dass genau das in uns passiert, dass das nicht einfach nur hier drin ist, sondern dass wir das leben. Dass wir wissen und danach handeln, dass Gott regiert und dass er auf dem Thron sitzt. Und sonst niemand. Amen. Ja. Geliebter Herr, wir beugen uns vor dir, vor so einem mächtigen Herrn. Und wir wollen unsere Hand auf den Mund legen und wollen dich doch niemals wieder in Frage stellen. Wie Hiob es tat. Herr, wir wollen staunen vor deinem Thron. Und wir wollen einfach nur Danke sagen dafür, wer du bist. Und dass wir zu dir gehören dürfen, weil du es wolltest. Was bist du für ein grundlos liebender Gott, der uns erkauft hat. Herr, und ich denke gerade daran, die Juden haben damals gesehen im Persischen Reich, wie du sie gerettet hast vor Haman und vor diesem Beschluss. Herr, aber was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, wie du selbst kamst und mit deinem Leben gezahlt hast für uns. Herr, wie viel mehr müssten wir geben? Und wie viel mehr müssten wir auf diese Welt verzichten? Und so oft leben wir in dieser Welt und wollen mehr von dieser Welt. Herr, wir staunen einfach darüber, dass du genau weißt, wie wir sind. Und dennoch kamst du, um uns zu retten, weil du uns liebst. Herr Jesus, bitte schenke, dass die Wahrheiten, die wir im Buch Esther gesehen haben, dass sie unseren Alltag bestimmen. Dass sie nicht einfach nur irgendwann mal im Kopf drin sind und dann irgendwie verschwinden, sondern dass sie uns aktiv machen. Dass wir danach leben. Dass Delia in ihren Schemus ganz genau weiß, du bist souverän und du thronst auf deinem Thron und du regierst. Und dass, wenn sonstige Unfälle geschehen oder plötzliche Wendungen, wo wir unser Leben verlieren könnten, wie Verfolgung oder Sonstiges, dass wir wissen und uns nicht sorgen, weil du regierst und weil du souverän bist. Herr, ich bete darum, dass wir als Jugend uns hier ermutigen, dass wir nicht einander beheulen und beklagen, sondern dass wir uns daran erinnern, wer unser Gott ist. Herr, du regierst. Und wenn wir auf deiner Seite sind, Herr, wer kann gegen uns sein? Und wir freuen uns darauf, so unendlich. Wir können es kaum abwarten, die Ewigkeit mit dir zu verbringen, Herr. Wo wir Mordechai sehen werden und Esther. Herr, wir freuen uns. Geliebter Vater, wir beten darum, dass du an dieser Stelle auch Delia segnest. Mögest du doch Heilung schenken und sie durch diese Zeit tragen, Herr. Und dass ein Gebet über allem steht, nämlich dein Wille geschehe. Und dass wir dir vertrauen, Herr. Lieber Vater, und so geben wir dir das Wochenende ab, das bevorsteht. Mögen wir zu deiner Ehre leben, Herr Jesus. Danke, oh Gott, für alles. In Jesu Namen. Amen.